Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich versuche heute stimmlich ein bisschen durchzuhalten, wie ihr das seht. Ganz so fit bin ich nicht. Aber ich sehe so aus. Bevor wir in dieses wichtige Thema für uns einsteigen, gebe ich euch einen ganz kurzen Crashkurs in die Kirchengeschichte. Zusammengefasst in einem Zitat von Steve Lawson. Und er hat es ja in Englisch gesagt, deswegen habe ich da immer die Begriffe da in Englisch auch dahinter gesetzt. Christus und die Apostel haben die Kirche geformt, gestaltet. Die Kirchenväter brachten die Kirche in Übereinstimmung, also konform mit dem, was die Apostel gelehrt haben. Rom hat die Kirche deformiert, deformt. Ich denke, ihr könnt alle damit umgehen, wie wir das meinen. Die Reformatoren haben die Kirche reformiert. Sie haben sie zurückgesetzt zu dem, wie Christus sie zu Beginn gedacht und gegründet hat. So, mir war das nochmal ein Anliegen, dass wir das auch verstehen. Auch wir müssen immer wieder zurückgehen auf das, was die Apostel schriftlich hier festgehalten haben. Wir können betriebsblind werden, einfach weitermachen. Hat sich was eingeschlichen oder an Dingen festhalten, die eigentlich keine Bedeutung haben. Und dasselbe gilt auch im Blick auf Älteste. Entscheidend ist, was Gott sich gedacht hat bei dieser Frage der Leitung seiner Gemeinde. Nochmal Erinnerung an Epheser 2. Paulus schreibt da, also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht. Und hier hat er die Menschen aus den Nationen vor Augen, so im Vergleich zu Israel. Er sagt, ihr gehört jetzt dazu, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Und jetzt sagt er diesen Satz, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Ich muss noch mal lesen aus der neuen Genfer Übersetzung, um das noch mal deutlich zu machen, Vers 20. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Also diese Grundlage haben die Apostel und Propheten gelegt und der Eckstein oder Schlussstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. Die Grundlage ist gelegt und deswegen glauben wir, dass es keine Apostel mehr gibt und keine Propheten mehr. Die Grundlage ist gelegt, es gibt keine zweite Grundlage. Und wir haben keinen Oberguru oder Papst oder wie auch immer, sondern darüber wollen wir nachdenken, Älteste, die die Verantwortung jetzt haben. Und deswegen ist diese Serie eigentlich so wichtig, die wir alle mitbekommen müssen, damit wir gemeinsam darüber nachdenken, weil wir ja genau das tun wollen, und zwar alle, die jetzt in dieser Zeit in dieser Gemeinde sind. Gerade im Blick auf Gemeindeleitung, dass wir zurück zu den Wurzeln kommen. Uns in all dem, was wir jetzt neu auch überlegen, wir haben gesagt, hier ist ein Neuanfang in diesen neuen Räumen. Zurück zu den Wurzeln, wie sieht diese Grundlage aus? Ich möchte es auch nochmal so betonen, dass wir dieses eine Jahr jetzt mal bis Juni wirklich auch nehmen, dass wir gesagt haben, wir wollen darüber nachdenken. Das ist so wichtig, bevor wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen, dass wir über Leitung gesprochen haben, wie wir das alle gemeinsam verstehen, damit wir allen, die neu dazukommen, es auch erklären können. Also es ist wichtig, Gemeinde ist keine Option für einen wahren Gläubigen. Es ist keine Option. Es ist Gottes große Familie, bei der jeder wahre Gläubige ein Verlangen hat, ein Teil davon zu sein. Ein Verlangen. Das Verlangen, in der Gemeinde Gottes zu sein und diese Gemeinschaft mitzugestalten, ist Voraussetzung, das Verlangen. Also diese Serie soll nicht das Motiv dafür werden, dass wir das Verlangen haben, sondern es ist Voraussetzung, dass wir das gemeinsam jetzt entdecken wollen. Heute sind wir im Blick auf Gemeindeleitung bei einem weiteren wichtigen Thema, im Blick auf den Ältestendienst, so wie ihn die Apostel überliefert haben. Und die Formulierung ist mir heute auch sehr wichtig. Das Thema heißt nicht die Aufgaben eines Gemeindehirten, denn ihr werdet merken in den nächsten Minuten, das kann keiner allein, das ist unmöglich. Sondern das Thema ist die Aufgaben von Gemeindehirten. Von Gemeindehirten. Was gehört alles mit hinein an Aufgaben in einen Ältestenkreis, in dieses Team von Männern, die die Gemeinde leiten sollen? Was war den Aposteln wichtig, uns mitzuteilen? Da haben wir jetzt aber ein Problem und das möchte ich auch von Anfang an bekennen. Wir haben da keinen in sich geschlossenen Text in der Schrift, der diese Aufgaben beschreibt. Es gibt sehr wohl Listen von charakterlichen Qualifikationen von einem Ältesten. Und eine davon haben wir letztes Mal betrachtet, vor 4-5 Wochen war es schon her. Titus 1, 1. Timotheus 3 ist eine zweite Stelle, 1. Petrus 5 und so weiter. Also charakterlich, da haben wir Texte, Listen, an denen wir uns orientieren können. Und by the way, das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe komischerweise, und ihr habt es nicht gemerkt, die letzte Predigt vor 4 Wochen habe ich genannt, die Aufgaben von Gemeindeältesten. Das war aber nicht das Thema. Ich Depp. Ich habe die ganze Zeit über die Qualifikation von Ältesten gesprochen, nicht von Aufgaben. Der Andi hat es auf der Homepage schon korrigiert, also wenn ihr das nochmal nachhören wollt, mit dem richtigen Überbegriff. Also es geht um die Qualifikation, das hatten wir vor 4 Wochen. Jetzt reden wir über die Aufgaben von Ältesten, also heute erst. Ich sage mal so, die Berichte in der Bibel, wenn ihr eure Bibel lest, die lassen alle darauf schließen, dass alle Gemeinden Gemeindeleiter hatten, die aber unterschiedlich stark in Erscheinung getreten sind. Und trotz dieser Unterschiede erkennen wir dennoch 3 wesentliche Merkmale, die für die Leitungsämter aller Gemeinden gelten. Also jetzt mal auch unabhängig, ob du Ältester bist oder Dienstbereichsleiter oder ein Team leitest. Ich habe euch das mal hier zusammengefasst in diesem einen Satz. Biblische Leiterschaft in der Gemeinde ist ein Dienst, wir dienen Gott und der Gemeinde, der sich an Charakter, vor 4 Wochen, an geistlichen Gaben und der Erfahrung orientiert und immer auf mehrere Personen verteilt ist. So zusammengefasst, was wir so im Neuen Testament herauslesen können. Also wo immer von Ältesten die Rede ist, da kommen sie in der Mehrzahl vor, immer. Die Ältesten, die Aufseher, also die Vorsteher. Das heißt, die Schrift entfaltet das Konzept einer Ältestenschaft, eines Ältesten-Teams. Mehrere Hirten haben Acht auf die Herde, nie einer allein. Eine Gemeinde muss dann also, wenn sie aus ihrer Pionierphase rauskommt, ich hoffe nach 15 Jahren, dass wir bald aus dieser Pionierphase raus sind, ja, ihr wisst, wir haben noch keinen Ältestenkreis. Also wir kämpfen lange an dieser Stelle. Aber wenn eine Gemeinde dann sich zusammenfindet, dann muss sie zu einer biblischen Leiterschaft kommen. Und daran arbeiten wir gerade jetzt und deswegen auch die Serie. Deswegen sagt Paulus seinem Mitarbeiter Titus, darüber haben wir vor 4 Wochen geredet, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Also Älteste sollen eingesetzt werden, die dann für die weitere Leitung die Verantwortung bekommen. Und die Frage heute ist, wie sehen diese Aufgaben denn aus? Wie sieht diese Verantwortung konkret aus? Welche Aufgaben sind das, die ein Ältester bzw. ein Ältestenkreis hat? Und nochmal, wie gesagt, wir haben keinen abgeschlossenen Text, der diese Aufgaben beschreibt. Wir müssen also immer ein wenig schauen, wie die Leiter in der Bibel ihre Aufgaben in der Praxis ausgeführt haben. Es ist sehr hilfreich, wenn ihr mal diese Leiter studiert, zum Beispiel Mose oder ein Josua, ein Nehemia, Petrus, Paulus. Alle hatten eine Aufgabe bekommen von Gott her. Mose, das Volk aus Ägypten führen, und er wollte das zuerst gar nicht. Der hat gar keine Vision gehabt für diese Aufgabe. Gott musste ihn sehr, sehr, sehr überreden. Er kennt die Geschichte vom Dornbusch, wo Mose einfach nicht wollte. Josua, der musste das Land einnehmen. Nehemia, der musste eine Mauer in Jerusalem bauen. Der hatte die Vision, aber auf dem Weg viele Angriffe erlebt. Paulus, die Nation das Evangelium predigen, das war seine Aufgabe. Und wie viele Herausforderungen hatte er da? Was ihr bei allen Leitern sofort erkennen könnt, ist, Es war nie leicht. Nie. Nie. Und genau das ist jetzt der Punkt, der es auch ein bisschen speziell macht, wenn wir nun hier in der KFB Älteste erkennen und suchen. Wie gehen wir denn das an? Wie machen wir denn den Werbespot? Es könnte ja ähnlich sein wie bei der Bundeswehr, ne? Trotz des Risikos das Ganze irgendwie motivierend und einladend rüberbringen. Wie machen wir das? Also wenn man für eine Aufgabe jemanden sucht, dann versucht man es ja so zu beschreiben, dass der andere wirklich enthusiastisch wird bei dem Gedanken, die Aufgabe dann auch zu übernehmen. Wie machen wir das beim Ältestendienst, wenn wir die Leiter in der Schrift alle betrachten? Die Bibel zieht es einfach vor, ein ehrliches Bild der Qualifikation zu beschreiben und uns auch ein klares Verständnis der Herausforderungen zu geben. So, das ist unsere Orientierung. Und wenn wir die Leiter und Ältesten in der Schrift studieren, dann wissen wir, wie herrlich, aber wie herausfordernd diese Aufgabe sein kann. John MacArthur hat in seinem Buch For the Love of the Church auf Seite 121 Folgendes geschrieben. Ältester sein ist die schwerste Aufgabe der Welt. Diese Aufgabe ist schwer, weil du Leute organisieren und leiten musst, die alle Freiwillige sind. Du kannst keinem Befehle geben wie ein Direktor oder General und du kannst keinen entlassen. Du musst zu jedem Bitte sagen und leider warten viele auf die Gelegenheit, wo sie dir sagen können, dass du einen Fehler gemacht hast. Er spricht aus Erfahrung. Wollen wir trotzdem weitergehen, ein paar Aufgaben der Ältesten mal betrachten? Ich habe es mal unterteilt. Ich möchte euch nur zwei Gedanken, also zwei Punkte heute, was nichts über die Länge der Predigt aussagt, es sind aber nur zwei Punkte. Der erste ist, sie haben Acht auf die ganze Gemeinde. Das ist ihr Fokus. Apostelgeschichte 20, der Text, der uns ja so ein bisschen begleitet in der Serie. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Sie haben also die Gesamtverantwortung in der Gemeinde. Sie haben die Verantwortung, was in der Kinderarbeit geschieht, in der Jungschar-, Teenager-, Jugendarbeit passiert, in der Seniorenarbeit, in der Evangelisation, in Kleingruppen. Überall, in der gesamten Gemeinde. Geht das in all unseren Bereichen in die richtige Richtung? Nicht nur Acht haben auf einzelne Gruppen oder Menschen, sondern auf die gesamte Gemeinde. Das ist ihre Aufgabe. Und was beinhaltet das? Welche Aufgaben müssen da im Blick sein für alle, die im Ältestendienst sind? Und ich will hier mal kurz abweichen von unserem Bild des Hirten und der Schafe, wenn ihr mir das jetzt erlaubt, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Gemeinde ist wie ein tief verwurzelter Baum, der versorgt wird durch den Boden, wo er steht. Und was in dem Boden passiert ist, er versorgt den Baum. Und hier möchte ich beginnen mit dem Entscheidenden. Eine Prämisse für einen Ältestendienst ist, dass wir wissen, Christus ist am Ende der, der seine Gemeinde versorgen wird. Mit allem, was sie braucht. Wir haben es erlebt. Es ist sein Charakter. Und er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Er wird es tun. Er ist der Versorger der Gemeinde. Er versorgt, dass das Wasser läuft und dann auch wirklich in die Äste gelingt. Wie sieht das praktisch aus? Kolosser 1,17 sagt, und er ist vor allen, er steht vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Keiner von uns macht auch nur einen Atemzug, ohne dass er es will. Alles besteht in ihm, auch die Gemeinde. Und er hat damals dann aber Apostel eingesetzt, um seine Gemeinde aufzubauen. Es war seine Entscheidung. Und was ist nun deren Aufgabe, damit der Baum versorgt wird und dass er wachsen kann? Da möchte ich das nur kurz skizzieren. Da könnte man viel mehr zu sagen, aber einfach, dass ihr ein bisschen eine Ahnung bekommt von den Aufgaben. Das eine, das ist Aufgabe von Ältesten. Sie müssen sich um die Lehre kümmern. Was wird gelehrt in dieser Gemeinde? Was ist die Theologie? Sind wir korrekt in dem, was wir singen? was unsere Grundlage ist in all unseren Gruppen. Und Gebet ist Aufgabe für Gemeindeleiter. Dann Schutz der Gemeinschaft vor Angriffen von außen und von innen. Das ist sehr herausfordernd. Dann Auftrag. Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Ganz konkret hier. Was ist unsere Vision? Was sind unsere Werte? Wir haben da ein bisschen vorgedacht, aber nochmal. Wir haben gesagt, wir legen in diesem Jahr alles nochmal auf den Tisch. Es muss ein Wir werden, und zwar wir alle. Gott will was Neues schaffen, also müssen wir alle dabei sein und das mitverfolgen. Wir müssen darüber reden. Wohin gehen wir denn? Was ist denn der nächste Schritt? Wo beginnt das? Im Ältestenkreis eigentlich. Dann die Frage Mitgliedschaft. Wir haben ja einen Kompasskurs, wo wir jedem, der sagt, oh, ich würde gerne zu dieser Gemeinde gehören, so ganz grob mitteilen, wer wir sind, was wir wollen, wie wir aufgestellt sind, etc. Im Ältestenkreis wird das besprochen, wie wir das sehen und wie wir andere damit hineinnehmen. Dann beibehalten oder korrigieren des Kurses. Wir hatten am Montag Leiter, also diesen Interimsleiterkreis, war schön, der Andreas war auch mit dabei, echt einen tollen Abend gehabt. Aber über die Frage müssen wir reden. Wollen wir das beibehalten auf dem Weg, den wir gehen? Oder müssen wir Dinge korrigieren? Wie soll das aussehen? Also wir sind eigentlich, entschuldige, wenn ich es nochmal sage, wir sind wieder in der Gemeindegründungsphase. Ihr seid das Team. Wusstet ihr noch nicht? Wir müssen über diese Fragen reden. Dann Seelsorge. Das heißt nicht, dass jeder Älteste sich um jeden Einzelnen kümmern muss. Aber sie müssen sicherstellen, dass keiner in der Gemeinde allein ist. Oder durchs Netz fällt. Konfliktbewältigung. Top-Thema in der KFB. Über die Jahre. Bisschen auch das Thema Gemeindezucht. Wie sehen wir denn das? Das scheuen viele. Ab wann? Wie machen wir es? Wie sind die Prozesse? All diese Fragen. Alles Themen, die im Ältestenkreis bedacht werden. Können wir gar nicht weiter drauf eingehen. Nur, dass ihr eine Ahnung bekommt. Also wenn Älteste dann noch verheiratet sein sollten und die Frage aufkommt, was macht ihr eigentlich den ganzen Abend? Hier ist die Liste. Es ist viel. Es ist viel. Und hier seht ihr auch den wesentlichen Grund, warum Älteste immer in der Mehrzahl genannt werden. Es ist die Aufgabe an Gemeindehirten. Es ist zu zahlreich, was da zu tun ist. Zu vielfältig für einen. Keiner vereint all diese Gaben in sich. Weise Vorgehensweise des Hauptes der Gemeinde. Also all das gehört zu den Aufgaben der Ältesten. Und vielleicht sind diese Aufgaben gar nicht mal so vordergründig. Vielleicht finden die wirklich mehr im Unsichtbaren statt. Davon kriegen viele in der Gemeinde gar nichts mit, was da gedacht, geredet, wie gebetet wird. Aber der Baum wird so versorgt. Und wie kann das weitergehen? Und wenn wir jetzt einmal eine Unterscheidung machen wollen, wo wir gesagt haben, Hirten und Pastoren sind dasselbe, aber hier wäre eine, wie wir sie in der KFB halten. Ups, verrutscht, aber ist egal. Wenn wir diese Unterscheidung machen, Pastoren und Älteste, Pastoren haben dann eher die Aufgabe, die Erkenntnisse aus dem Ältestenkreis öffentlich in der Gemeinde zu predigen, zu lehren, sicherzustellen, dass es jeder verstanden hat und mitkommt und dass auch die anderen Leiter alle in die gleiche Richtung gehen. Und nicht, dass wir in jedem Kreis irgendwie eine andere Ausrichtung haben, eine andere Vision, eine andere Sicht der Dinge. Und wir kreisen nur noch wie Mobile aneinander, aber haben keine Punkte, das hat mir gefehlt. Ja. Und das durch die Dienstbereichsleiter, wir haben Dienstbereichsleiter Gottesdienst, ist die Sarah zum Beispiel, wir haben jetzt im Office die Andrea, wir haben, und so verschiedene, Michi im Bistro, Teamleiter, dass die alle damit reingenommen werden, in dem, was wir zusammen eigentlich als Gemeinde aufbauen wollen. Das sind so unsere Überlegungen in der KFB, wie wir auf die ganze Herde Acht haben wollen. Das ist unser Weg. Nochmal, wir können über alles reden, aber das ist das, wo wir sagen, das müssen wir abdecken als Älteste in der Gemeinde. Und jetzt möchte ich auf eine weitere Verantwortung noch explizit eingehen, die auch zunächst eine Aufgabe von Ältesten ist, in unserem Fall noch zukünftig, weil wir haben ja keinen Ältestenkreis. Ich habe die eben nicht erwähnt. Die Frage an euch, wie werden denn Älteste überhaupt gefunden und dann eingesetzt? Wer macht denn das? Demokratisch abgestimmt in der Gemeinde? Das sehen wir in dem Text, bei dem wir uns, den wir das letzte Mal uns angeschaut haben. Titus. Paulus sagt, deswegen ließ ich dich, also Titus, in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Damit du, Timotheus, in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest. Also Titus sollte Älteste anstellen. Und Titus war selbst Gemeindeleiter. Er war selbst in dieser Rolle. Das ist eine Aufgabe von Ältesten auch, das Einsetzen von Ältesten. Jetzt haben wir noch nicht über den Prozess geredet, wie das ist. Aber am Ende ist es die Verantwortung von Ältesten, andere Älteste wieder mit hineinzunehmen. Wie ist das jetzt? Was bedeutet das? Ist es so, dass eine Person die Ältesten einsetzt? Und ehrlich gesagt, das ist gar nicht so leicht zu sagen, gerade weil die Bibel uns viel Freiraum lässt, auch in der Form, wie wir das gestalten. Sie gibt uns die Richtung vor, aber jetzt müssen wir überlegen, wie. Aber eins ist scheinbar klar, Älteste setzen Älteste ein. Das sehen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 23. Als sie, und damit sind die Missionare gemeint, also die Gemeinden gegründet haben, ihnen aber in jeder Versammlung Älteste erwählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie geglaubt haben. Also die Missionare haben in ihrer Versammlung Älteste eingesetzt. Und auf Kreta war es Titus, der wohl auch ein Ältester war. Oder als apostolischer Mitarbeiter von Paulus, diese Autorität hatte das zu tun. Und dann sehen wir in 1. Timotheus 4, Vers 14 einen weiteren wichtigen Hinweis, nämlich dass auch Timotheus genauso in diesen Dienst eingesetzt wurde. Ich habe es hier nochmal an die Wand geworfen. 1. Timotheus 4, 14. Da sagt Paulus zu Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Auflegung der Hände der Ältestenschaft. Also Älteste bestimmen einen Ältestenkandidaten und sie setzen ihn unter Handauflegen, also durch ihre eigenen Hände, ein und bekräftigen damit und bestätigen diese Person symbolisch. Und da beginnt der öffentliche Dienst eines Ältesten vor der Gemeinde. Wenn ihr Apostelgeschichte 6 schon mal gelesen hat, da kommt so ein weiterer Prozess dazu. Wenn ihr fragt, welche Rolle spielt denn da die Gemeinde? Was sagen die Apostel in Apostelgeschichte 6? Sie sagen, wir zerreiben uns in all den anderen Fragen, die jetzt nicht hier unten im Untergrund sind. Sagt, sucht ihr, liebe Gemeinde, sucht Männer voll Heiligen Geistes und Weisheit, die diese Dienste an Witwen und Waisen, dass keiner übersehen wird, tun. Das heißt, die Gemeinde sollte sich umschauen nach solchen Männern. Also wir machen es gemeinsam schon. Das heißt, wenn wir fragen, welche Rolle spielt die Gemeindeversammlung im Einzelnen von Ältesten, dann ist die Antwort einerseits, wir wissen es nicht genau, aber die Gemeinde, also ihr, spielt eine Rolle. Ich würde es mal so zusammenfassen. Erstens, die Gemeinde kann dem Ältestenkreis jederzeit Vorschläge und Empfehlungen machen. Ich glaube, den Prozess haben wir gerade ein bisschen am Laufen. Zweitens, die Ältesten führen dann aber die Gespräche, erkennen, prüfen anhand der biblischen Texte den Vorschlag und stellen dann gegebenenfalls drittens jemanden der Gemeinde vor. Und dann gibt es Raum und Zeit für Fragen. Dann machen wir hier einen heißen Stuhl und sagen, jetzt könnt ihr denjenigen mal fragen, besser kennenlernen, einladen, wie auch immer. Und dann viertens, die Gemeinde bekräftigt, bestätigt einen Ältesten durch ein geheimes Votum. So haben wir es bis jetzt. Das ist die Form, die wir im Moment so hatten. Also der ganze Prozess bis zur Einsetzung eines Ältesten wird durch Älteste begleitet. Es ist ihre Verantwortung. Und fünftens, wenn die Gemeinde mit mindestens 2/3 mehr dahinter steht, wird derjenige dann offiziell in den Ältestenkreis aufgenommen. So. Können wir alle noch drüber reden? Wir sind dabei, uns neu ausrichten. Aber das ist im Moment der Prozess, den wir sehen. Und nun möchte ich mit euch aus dieser Aufgabenfülle gewisse Voraussetzungen nochmal ableiten. Das ist der zweite Gedanke. Was sind denn, wenn wir das alles sehen, persönliche Voraussetzungen, um die Aufgaben anzugehen? Was wäre das? Und das ist jetzt keine vollständige Liste, bei weitem nicht. Ich habe ein bisschen vorsortiert, ich werde noch andere Dinge wissen oder finden. Ich nenne euch einige. Was ist eine persönliche Voraussetzung? Der erste, es ist tatsächlich der eigene Wunsch. Paulus schreibt 1. Timotheus 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Ich finde das interessant, oder? Ein angehender Ältester muss selbst oder sollte selbst auch den persönlichen Wunsch haben, in dieser Aufgabe zu dienen. Wenn wir in der Schrift lesen, was das bedeutet, dann tut das niemand, weil er nur groß rauskommen will. Das ist einfach zu herausfordernd. Es geht zu viel Zeit rein, zu viel Energie, es ist vieles zu ungewiss. Wäre es also falsch zu sagen, dass der Ausgangspunkt, um potenzielle Älteste zu erkennen, der ist, dass es im Wunsch bereits vorhanden ist bei dem Einzelnen? Auch Petrus deutet hier so eine Freiwilligkeit an. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig. Auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig. Also man könnte es auch anders ausdrücken. Wir sollen nicht einfach hinausgehen und irgendwelche Männer als Älteste rekrutieren, sondern wenn jemand sich zum Ältestendienst eignet, wird er selbst auch danach streben, trachten, das Wort Gottes zu lehren, die Herde Gottes zu leiten, ohne dabei an persönlichen Gewinn zu denken oder um einen Titel oder Amt zu haben. Setzt die Bibel voraus, wenn jemand so ein Amt nach so einem Amt trachtet. Er wird sich diese Aufgabe wünschen, er wird bestrebt sein, sich dafür bereit zu halten, er wird bereit sein, sich vorher auch dem Wort Gottes zu widmen. Das ist schon da. Nochmal, das Ältestenamt schafft keine Motivation, es setzt sie voraus. Und er dient freiwillig, gottgemäß. Sein Ältestendienst ist eine Berufung von Gott. Der Wunsch, als Ältester zu dienen, ist deshalb in seinem Herzen bereits verankert. Das ist das, was Paulus hier andeutet. Dass dann noch eine weitere Hilfe zum Erkennen dazukommt, haben wir eben bereits angesprochen. Auch andere Älteste müssen gemeinsam den Willen Gottes suchen, um denjenigen dann auch zu unterstützen. Nochmal zu Apostelgeschichte 14, 23. Dieser Text beschreibt den Prozess. Nochmal, deswegen habe ich ihn hier nochmal für euch. Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste erwählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie geglaubt hatten. Also bevor sie Älteste endgültig eingesetzt haben, verbrachten sie Zeit im Gebet und im Fasten. Sie betrachteten die Ältesten mit großer Ernsthaftigkeit. Das war nicht so, ach komm, mach ich mal oder lass ihn doch mal machen. Das wurde geprüft, dafür wurde gebetet, da stand die Gemeinde auch mit im Blick, die Verantwortung wahrzunehmen. Darum geht es, dass wir das gemeinsam erkennen. Gehen wir nochmal zu unserem Text in Apostelgeschichte 20, der uns ja hier begleitet. Auch hier bestätigt Paulus, dass am Ende dieses Prozesses das Wirken des Heiligen Geistes steht. Wie sagt er den Ältesten? Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Das heißt, am Ende, wenn wir zurückblicken, sagen, ja, Gott beruft einen Ältesten und legt gleichzeitig in dessen Herz den Wunsch, diese Aufgabe zu übernehmen. Und dann bestätigt er die Berufung durch die Führung durch den Heiligen Geist in den Herzen der Gemeinde und der Gemeindeleitung. Liebe Gemeinde, ich kann euch sagen, lasst uns bitte nicht mit dem Begriff Berufung spielen oder ihn nicht ernst nehmen. Wenn wir das so sehen, dann gilt die Berufung auch, wenn wir vielleicht mit manchem nicht einverstanden sind, was im Ältestenkreis entschieden wird, oder? Das Wort Berufung ist nicht eine fromme Soße über das Amt, sondern es meint, was es ausdrückt. Am Ende des Prozesses wollen wir erkannt haben, dass Gott diese Person für dieses Amt berufen hat. Mit all dem, was das bedeutet. Zweite persönliche Voraussetzung ist, dass er auf sich selbst achtet. Habt Acht auf euch selbst. Die Hirten der Gemeinde sollen die Herde hüten, führen, versorgen und vor Angriffen von Feinden schützen. Das ist ihre Aufgabe. Aber um das zu tun, muss ein Ältester erstmal in der Lage sein, sein eigenes geistiges Leben zu hüten und zu beschützen. Und jetzt nur mal kurz Achtung. Auf sich selbst zu achten. Das ist in unserer Kultur so naheliegend. Ehrlich, wir achten automatisch auf uns selbst. Oh, wird mir das nicht zu viel? Fühle ich mal meinen Puls? Wie fühlt sich denn das an? Und wenn es mir nicht passt, dann lasse ich es. Das ist hier gar nicht gemeint. Paulus ermahnt die Ältesten seiner Rede in Milet, zuerst sich selbst zu schützen vor den Angriffen des Feindes, um dann auch die Herde zu hüten. Habt Acht, seid auch ihr wachsam. Dazu gehört unter anderem, dass einiges zur Lebensgewohnheit wird, wie Bibellesen, Studium, Nachdenken über das Wort Gottes. Habt Acht auf euch selbst. 1. Timotheus 4, Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, Timotheus, so wirst du ein guter Diener Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. Weil das ist so wichtig. Älteste sollen sich dem Gebet und dem Dienst des Wortes widmen. Apostelgeschichte 6, Vers 4 nochmal. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das ist die Aufgabe von Ältesten. Habt Acht auf euch selbst in diesem Dienst. An welcher Stelle werden Älteste zuerst angegriffen? Sag es doch mal aus eigener Erfahrung, im Lesen und Studieren des Wortes und im Gebet. Bei mir sehr stark im Gebet. Was noch? Hier ist wieder ein Gedanke, der in unserer Kultur, in der wir leben, völlig fremd ist. Ich möchte doch mal Jesus zitieren. Sich selbst verleugnen. Das Thema der Gesellschaft, unserer Kultur ist Selbstverwirklichung. Jesus redet von Selbstverleugnung. Wer dem guten Hirten nachfolgen will als Hirte für eine Gemeinde, der muss sich selbst verleugnen und das Kreuz tragen, das mit dieser Aufgabe verbunden ist. Es geht nicht anders. Das ist ein Wort Jesu damals, das aber, wichtig, liebe Gemeinde, nicht an Leiter gerichtet war. Das ist nichts Außergewöhnliches, sondern an wen ist es gerichtet? An seine Nachfolger, egal wer. Nur Älteste müssen das vorleben. Ihnen muss das klar sein. Auch darin sind sie Vorbilder der Gemeinde. Warum ist das wichtig zu wissen? Der Mittelpunkt von Sünde und Stolz ist das Ich. Ich. Selbstverwirklichung. Das ist das, was das Fleisch, also der Mensch von Natur aus, in den Mittelpunkt stellt. Das Ich. Musst du nicht coachen, das können wir alle von klein auf. Das Selbst ist alles, was der Sünder kennt und alles, was der Sünder liebt. Und es ist genau das, wozu Christus uns ausruft, es zu überwinden, um uns ihm zu übergeben. Das Evangelium leitet uns nicht, um uns selbst zu erheben, sondern um uns selbst zu sterben. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das sind auch oft Kämpfe gegen unsere alte Natur, oder? Daher, und das ist nochmal der Hinweis auf das, was der Hirte uns, jedem von uns auf der menschlichen Seite offen gesagt hat. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wisst ihr, was hier passiert, als Jesus das gesagt hat? Was das mit uns macht? Habt ihr schon mal wirklich in euch reingehört, was das bedeutet? Was löst das aus? Wir haben das schon viel zu oft gehört, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Was heißt denn das? Das Kreuz greift deine emotionale Empfindsamkeit an. Und dann kollidiert es mit deinem intellektuellen Stolz und zerstört deinen selbstbestimmten Willen. Nimm dich selbst zurück. Wo die Welt sagt, hey, dein Ich, sieh zu, dass du vorankommst. Du willst Christ sein. Das ist dein Ende. Du bist erledigt. Versuch das mal zu verkaufen. Was hat Jesus hier gesagt? Stell du dich selbst zurück und finde das Leben. Wir sagen alle, hey, verwirkliche dich selbst und finde das Leben. Wir merken, es geht überall schief. Das ist nicht das Evangelium der Selbstverwirklichung, es ist ein Evangelium der Selbstverleugnung. Es geht nicht darum, alles zu erreichen, was du sein kannst. Es geht um dein Ende. Es geht um die, die den Hirten kennen und die froh sind, ihm folgen zu dürfen. Nochmal das griechische Wort, was hier verwendet wird für Leugnen, ist ein sehr starkes Wort. Es bedeutet, den Umgang mit etwas ablehnen. Jesus sagt, du willst mit mir kommen? Lehne jeden weiteren Umgang mit dir selbst ab. Du bist nicht mehr Prio 1. Folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich. Also nochmal, ich erwähne das deswegen, weil das im Ältestendienst garantiert kommen wird. dich selbst zurückzunehmen. Hirte sein in einer Gemeinde bedeutet das auf jeden Fall, sich zurücknehmen, um im Reich Gottes dein Leben zu geben und es auch zu lassen. Noch eine Voraussetzung, die finden wir eigentlich sehr stark bei Ältesten, er muss lehrfähig sein. Da haben wir aber letztes Mal schon genauer hingesehen. Beim Baumelt habt ihr gesehen, Lehre ist ein wesentlicher Punkt. Er sagt, Timotheus sucht Leute, die anhängend dem zuverlässigen Wort sind nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Noch eine persönliche Voraussetzung. Er braucht Mut. Als ich so geschrieben habe, habe ich gesagt, oh ja, viel Mut. Viel Mut. Apostelgeschichte 20, 29 bis 30. Paulus sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Paulus war sich sehr bewusst, dass nach seinem Abschied die Gemeinde von außen und von innen angegriffen werden würde. Wölfe im Schafspelz, ihr Lehrer von außen würden sich auf die Herde stürzen, keine Gnade kennen, auch staatliche Verfolgung, Schikane, Ausgrenzung. Auch aus den Reihen der Gemeinde selbst würden Männer kommen, die angesehene Stellung anstreben. Sie werden die Wahrheit verdrehen und versuchen, die Jünger abzuziehen hinter sich her. Und da steht ein Ältestenkreis. Versteht ihr auch hier, was es bedeutet, die Herde zu hüten, zu leiten in den aktuellen wirren Zeiten, die wir gerade erleben? Was macht denn die Gesellschaft? Geht völlig entgegen dem, was Gott in seinem Wort sagt. Das ist gerade die Auseinandersetzung, den Konflikt, den wir haben, den ihr in den Medien eigentlich verfolgen könnt, was da so alles gesagt wird. Dazu braucht es Mut. Sonst kommen wir nicht durch diese Zeit hindurch. Und noch eine wichtige, nicht zu unterschätzende Voraussetzung. Es braucht Zeit. So gechillt wie hier die Karikatur das erscheinen lässt, werden die Aufgaben im Dienst bestimmt nicht sein. Vergiss das. So eine Idee. Was willst du als Hirte sagen, wenn eines der Schafe Not hat? Tut mir leid, heute habe ich frei. Auf der anderen Seite ist Gemeindearbeit auch nie zu Ende. Was machst du also? Wie gehst du damit um? Wie oft werden wir einen Ältestenkreis haben? Nach Bedarf? Besuche? Ja, nein. Krankenbesuche? Bibelstudium? Gebet? Wie viel Zeit? Fragen aus der Gemeinde beantworten? Wie? Da kommt einiges zusammen, oder? Es gibt eine wichtige Bibelstelle, die den zeitlichen, arbeitsmäßigen Aufwand von Ältesten in der Gemeinde impliziert und hervorhebt. Die Stelle ist im Timotheusbrief. Paulus schreibt da, die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Also auch wenn die Bibel keine Stundenangaben macht, wird durch diese und andere Stellen klar, dass die Aufgaben der Ältesten von einem erheblichen und anspruchsvollen Einsatz von Zeit und Kraft fordern werden. Vielleicht verstehen wir das besser, was es heißt, auf die ganze Herde zu achten. Die Hinweise hier für den zeitlichen Aufwand in diesem Text sind, der gut oder wohl vorsteht, also die Gemeinde so leitet. Es beschreibt diese allgemeine Aufgabe von Ältesten. Gut vorzustehen ist eine Tätigkeit, die Zeit, Mühe, Engagement und Sorgfalt erfordert. Besonders die Arbeiten im Wort und in der Lehre. Arbeiten, das ist wirklich Arbeit, die Betonung auf harte Arbeit mit viel Zeitaufwand im Bereich Verkündigung und Lehre. Ich bin so froh, dass Sven hier mit an Bord ist. Der Andreas ist dazugekommen. Der Elian, dass wir in der Verkündigung jetzt ein Team haben. Aber es ist viel Zeit. Und der Ansatz hier, zweifacher Ehre wert, weil die Arbeit so anspruchsvoll und zeitintensiv ist, insbesondere für diejenigen, die im Wort sich abmühen sollen, doppelter Ehre wert geachtet werden. Das heißt, achtet das, was sie tun und versucht vielleicht auch, das impliziert man hier auch, vielleicht sogar, dass wir eines Tages einmal einen Pastor haben, den wir zeitlich freistellen durch das, was wir zusammenlegen, dass er diese Zeit investieren kann in die Gemeinde. Und lass mich das noch anhängen, wenn du verheiratet bist, ich sage es mal so, dann ist das eine sehr wesentliche Frage, bevor du diesen Dienst beginnst. Ohne deine Frau, die das mitträgt, wird es nicht gehen. Paulus deutet etwas an in 1. Korinther 7. Habt ihr das schon mal gelesen, 1. Korinther 7? Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefalle. So, am besten alle ledig bleiben. Das ist nicht das, was er sagt. Aber er sagt schon, dass viel Zeit da reingeht. Du musst das auch wissen. Das Ja der Ehefrau, also wenn du verheiratet bist, ist unerlässlich. Den Dienst schafft ihr nur zusammen. Paulus erklärt, dass es aus seiner Sicht zwar besser ist, unverheiratet zu bleiben, so wie er selbst war, und er begründet das damit, dass Unverheiratete sich besser und ohne Ablenkung den Dingen des Herrn widmen können, auch mehr Zeit haben. Es ist doch so, oder nicht? Klar ist es so. Das ist einfach eine Tatsache, die ihr sagt. Und dann sagt er, Vers 7, 1. Korinther 7, Vers 7, ich wünschte aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Viele sind hier verheiratet, hast halt diese Gabe und der andere ist ledig, hat halt diese Gabe. Und dann endet er aber in 1. Korinther 7 so, in Vers 35. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern zur Wohlanständigkeit und zu ungeteiltem Anhangen an dem Herrn. Das ist eigentlich, worum es geht. Dass ob in der Ehe oder auch im Dienst dein ungeteiltes Anhängen am Herrn ist. Und das Letzte. Ich habe das da so irgendwie ein bisschen mit überlegt, als ich so dachte, von wo kamen denn eigentlich die Ältesten, um den Paulus zu sehen? Die waren ja in Milet. Die waren ja in Ephesus und sollten nach Milet kommen. Von Milet aber sandte er, also Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten der Versammlung herüberrufen. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und so weiter. Dann entwickle ich das Gespräch. Wie weit war die Strecke von Ephesus nach Milet? Zwischen 50 und 70 Kilometer. Also mehrere Tage sind sie da gegangen, um ein Ältestentreffen zu haben. Um Paulus zu sehen. Wie wichtig war ihnen alle der Dienst und die Gemeinschaft untereinander. Und Paulus hat sie dann nochmal in Milet gecoacht, ihnen ausgedrückt, wie wichtig und herausfordernd ihr Dienst ist. Extra Meilen gehören im Ältestendienst einfach dazu. Nochmal Besuche, Krankenbesuche, Weiterbildung, Bücher über Gemeindeleitung lesen, Gemeindebau etc. All diese Extrameile. Wie gesagt, was ihr hier seht, ist keine abgeschlossene Liste. Soll euch eine Idee geben, eine Vorstellung, was alles in den Aufgabenbereich fällt. Also wir sehen, jeder Älteste sollte seine Berufung schon als ernste Sache sehen, weil sie äußerst wichtig ist für die Gemeinde. Niemand sollte Ältester werden, nur weil er eine vage Ahnung davon hat, dass er die Gemeinde mit seinen Gaben und Fähigkeiten gerne unterstützen würde. Er sollte es recht nicht nur dann tun, wenn andere ihn da sehen oder andere nur die Initiative ergreifen, um ihn dahin zu reden. Es ist freiwillig. Es setzt Motivation voraus. Er sollte eine Last auf dem Herzen haben, die begründet ist in der tiefen Erkenntnis des guten Hirten, der seine Gemeinde so leitet. Das sollte ihn dazu treiben, ernstlich Gottes Willen zu suchen. Ich schließe ab. Auch nochmal mit einem Zitat von John MacArthur. In seinem Buch Lebendige Gemeinde schreibt er Folgendes. Älteste sind also eine Gruppe von besonders berufenen und eingesetzten Männern mit dem innigen Wunsch, die Herde Gottes zu leiten und zu ernähren. Sie werden vom Heiligen Geist in ihr Amt eingeführt, durch Gebet bestätigt und durch beständiges Zeugnis eines reinen Lebens in den Augen aller qualifiziert. Aber auch heute das letzte Wort muss die Schrift haben. 2. Korinther 3. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus, und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Ja, und das ist unser Trost, das ist unsere Hoffnung, auch überhaupt über diesen Dienst nachzudenken, weil du befähigst Menschen. Und so bitte ich dich, dass du das unter uns wirkst, dass wir zusammen über dieses Thema weiter nachdenken und dass Einzelne bereit wären, diesen Dienst anzugehen, wann auch immer. Du bestimmst die Zeit, wir wollen nichts pushen, niemanden da reinreden, sondern durch dein Wort bitten wir, dass in den Herzen von uns etwas entsteht, was uns bereit macht, diesen Dienst anzugehen. Das ist unser Gebet, Herr. Wir sind hier in der Übergangszeit, wir brauchen Orientierung, deine Hilfe, Menschen, die Verantwortung auch übernehmen. Amen.